Es ist ein Thema, das mich umtreibt, ein Thema, das ich in den letzten Wochen immer wieder am Herzen gehabt habe, das mich verfolgt, das riesengroß ist, das ich heute auch nicht ausschöpfend behandeln kann, natürlich aus der Natur der Sache, aber das von entscheidender, von essentieller Bedeutung für jeden Einzelnen von uns ist. Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Also, ich habe ein Gebäude gesehen, das war 30 Meter breit und 30 Meter hoch. Meinst du das Gebäude in der Gartenstraße 10? Ja, das meine ich. Also, das Gebäude ist doch 30 Meter breit, aber 70 Meter hoch. Na, das kann nicht sein. Oder? Ja. Es war dasselbe Gebäude, beide haben dasselbe Gebäude gesehen. Und wie geht das? Sie sind nur auf einer anderen Stelle gestanden. Eine Person ist beim Kircheneingang gestanden und hat sich die Kirche und das Portal angeschaut. Und die andere Person war auf der anderen Seite von der Kirche und ist vom Kirchturm gestanden, der vom Eingang aus nicht zu sehen war. Wer hat jetzt recht? Beide. Wie kann man diese Berichterstatter am besten nennen? Was sind sie? Es sind Zeugen. Beide haben einen Sachverhalt gesehen, beide haben verschiedene Perspektiven beleuchtet. Und Zeugnisse sind persönliche Wahrnehmungen von einem Sachverhalt. Und mehrere Zeugen über den gleichen Sachverhalt können ein ganz umfassendes Bild abliefern. Und heute geht es um Zeugen, es geht um Zeugnisse. Und wir gehen ja jetzt gerade durch CBI, durch den CBI-Prozess, Church Basics International, eine gesunde Gemeinde durch und haben wir unter anderem auch das Thema missionale Ausrichtung drinnen. Und das Thema missionale Ausrichtung hat im Zentrum drinnen unter anderem auch unser persönliches Zeugnis und die Wichtigkeit von deinem und meinem Zeugnis. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Frage ist jetzt, was macht denn dann so einen Zeugen aus? Nicht? Man muss ja fragen, was für Charakteristikum hat ein Zeuge, was tut der? Da gibt es zum Beispiel Aussagen über Zeugen im Strafverfahren. Die Aussagen von Zeugen und Zeuginnen, also von Personen, die die Straftat gesehen, gehört oder sonst wahrgenommen haben, sind von großer Bedeutung für Strafverfahren. Auch Opfer gelten grundsätzlich als Zeuge oder Zeugin. Ihnen kommen aber mehr Rechte als anderen Zeugen zu. Worauf kommt es bei den Zeugen an? Was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie wahrgenommen haben, mit den Sinnen, sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen, Gleichgewicht sind. Und was hat so ein Zeugnis noch drinnen? Über ein Zeugnis kann ich nicht diskutieren. Ein Zeugnis enthält keine Lehrmeinungen, Zeugnisse enthalten keine Hypothesen, Zeugnisse enthalten keine Spekulationen und Zeugnisse geben Wahrnehmungen wieder. So sind es Berichte über wahrgenommene Sachverhalte und da haben wir jetzt auch eine Challenge drinnen, eine Herausforderung, dass es unter Menschen eben auch falsche Zeugen gibt, wie wir in Matthäus 26, 59 lesen, wo die Hohenpriester selbst aber und der ganze Hohe Rat falsches Zeugnis gegen Jesus suchten, dass sie ihn töteten und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Warum haben sie nichts gefunden? Wenn ein Sachverhalt beschrieben wird, dann kommt man drauf, dass Leute, die das nicht gesehen haben, nicht übereinstimmen. Das heißt, diese Zeugen, die dort falsches Zeugnis abgelegt haben, war nicht glaubwürdig, waren deswegen nicht glaubwürdig, weil man ganz einfach wahrnehmen konnte, sehen konnte, dass das, was da zusammenläuft, ganz einfach nicht stimmig ist. Und das ist ja das, was im Verfahren über einen Sachverhalt immer wieder Klarheit gibt, dass die Dinge ganz einfach zusammenpassen. Dass man erkennen kann, es gibt, wenn man sich das anschaut, ein homogenes Bild. Und so ist es immer wieder der Fall, dass der hohe Wert des Zeugnisses versucht wird, da zu missbrauchen in Verfahren. Aber gleichzeitig muss man gleich vorausschicken, ein Zeugnis ist eine Aussage von höchstem Wert. Was für einen Wert haben Zeugen und Zeugnisse? Es ist ein Teil davon die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit als Merkmal für einen treuen Zeugen und sein Zeugnis. Das heißt, es ist so, dass wir das Zeugnis und den Lebenswandel eines Zeugen voneinander nicht trennen können. Und daher ist es auch seine Integrität, ihre in der Öffentlichkeit bekannte oder in dem Kreis bekannte Integrität der Leumund, der wichtiger Teil eines Zeugnisses, weil ja oft gesagt werden muss, dass unsere Taten lauter sind als unsere Worte. Das heißt, es kann uns als Zeugen passieren, dass unser Lebenswandel, unser Zeugnis ganz einfach widerspricht oder konterkariert. Ja, es geht um Zeugen und Zeugnisse und da gibt es eben viele Zugänge dazu und ich möchte einige dazu ansprechen. Es geht um Zeugen für Jesus. Wir geben nicht jetzt Zeugnis über irgendwas ab. Wir können als Zeugen gerufen werden, auch bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Strafverfahren, aber über das, was ich spreche, da geht es wirklich um die zentrale Botschaft von Jesus. Es geht um die Tatsache der frohen Botschaft, es geht um die Tatsache von Jesu Kreuzigung, Erlösung für uns. Es geht um die Tatsache, dass der Himmel für uns offen steht. Jesus als Erlöser und Herr für uns da ist, die Tatsache, dass Jesus auch heute noch persönlich begegnen will. Das ist ein wichtiger Teil unseres Zeugnisses, dass wir gemeinsam haben, dass uns Jesus persönlich begegnet ist. Das ist ganz was, was wir einmal erleben, wo es ein Vorher und ein Nachher gibt, und wo wir als die, die es erlebt haben, ganz einfach feststellen können, er ist uns begegnet, er ist der Lebendige, es gibt einen lebendigen Gott. Es ist für uns zweifelsfrei, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will und das, was durch das dann hindurchleuchtet ist, dass es zwischen dem, was wir erleben und zwischen dem, was das Wort Gottes aussagt, ganz einfach diese Harmonie und Übereinstimmung gibt, dass wir Gottes Wort persönlich erleben können, dass es erlebbar ist, dass seine Versprechen erlebbar sind, dass wir es erfahren dürfen, dass er der treue und ewige Gott ist, in verschiedenerlei Hinsicht. Ob am eigenen Körper verspürt, in der Gemeinde gemeinsam erlebt oder eben, dass es wirklich an anderen Menschen immer wieder erfahren werden kann. Und so sehen wir als Ersten die Jünger als Zeugen, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben eben schon gelesen in der Apostelgeschichte dieses Versprechen des Vaters, das Versprechen Jesu, die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Eine Ausrüstung. Wir brauchen es nicht selber tun. Es ist ganz einfach die Kraft des Heiligen Geistes, die zusammenwirkt, dass Gott sprechen kann. Wir sehen Petrus vorher, bevor er seine Pfingstpredigt gepredigt hat, wo er vor dem Zeugnis der Magd, du bist einer von denen, eingeknickt ist und gesagt hat, ich gehöre da nicht dazu, ich kenne ihn nicht und überhaupt, gell? Und dann steht Petrus mitten in der Volksmenge drinnen und predigt das Evangelium, gibt Zeugnis vom Auferstandenen. Und so sind wir als Jesu Zeugen berufen. Ich bin's berufen. Jeder einzelne von uns ist berufen. Darüber, was er getan hat, wie wir ihn erlebt haben, was er immer noch im Leben von Menschen und in meinem Leben tut und wie Gottes Wort und seine Zusagen auch heute noch erlebt werden können. So waren Jesu Jünger Zeugen und sie schreiben auch in ihren Briefen davon, wie wir sehen im 1. Johannes, wo der Apostel Johannes schreibt, was wir angeschaut haben, was wir mit den Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Also wir haben da Zeugen vor uns, die selbst davon berichtet haben, was sie erlebt haben. Wie Jesus zu ihnen gesprochen hat, aber wie er jemand zum Angreifen war. Jesus ein Mensch zum Angreifen und davon, das bezeugen wir, das verkünden wir, sagt Johannes und beschreibt seine Wahrnehmungen mit allen Sinnen, die uns als Mensch zur Verfügung stehen. Was sehr bezeichnend war, das ist der zweite Punkt, ist, dass das Zeugnis des Vaters persönlich da war. Der Vater hat Jesus als Sohn persönlich bezeugt. Wir lesen das in Matthäus 3. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Oder Markus 9,7. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Wir haben da Zeugnisberichte, dass der Vater selbst Jesus bezeugt hat. Dass die Apostel uns berichten, dass die Evangelisten uns berichten, Matthäus, Markus, Lukas, durchgehend sehen wir, dass das ein ganz wichtiger Punkt war, wo der Vater persönlich seine Stimme erhoben hat. Und dann haben wir das Zeugnis von Jesus, wo Johannes in Johannes 5, 31 zum Beispiel er sagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ihr habt Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht vom Menschen Zeugnis, sondern ich sage das, damit ihr selig werdet. Er war ein brennendes, strahlendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ich habe aber ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Und wir sehen da in diesem Text drinnen eigentlich, worum es geht, wie eigentlich die Bestätigung der Person und Berufung Jesu ein Teil ist, das ganz einfach aus einem Zeugnisbericht, aus Zeugenberichten rauskommen. Und wir sehen da, dass man nicht nur bestimmte beobachtbare Fakten als Zeugnis sehen, sondern die Werke, die Jesus getan hat in der Kraft des Vaters, und das waren Wunder. Die Werke, die Jesus getan hat, waren Wunder, die wir schon aus dem Alten Testament herein berichtet haben, als Vorläufer beschrieben, dass der Messias ganz einfach in diesen Kräften auftreten wird, dass er in der Lage sein wird, bestimmte Wunder zu tun, die wir punktuell schon im Alten Testament sehen. Und so bezieht sich Jesus auf verschiedene Zeugnisse, das Zeugnis der Schriften, die von Jesus berichten, das Zeugnis des Johannes als Wegbereiter, das Zeugnis der Werke des Vaters, das Zeugnis der Stimme des Vaters, das Zeugnis des Wortes, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn das alles so klar ist, wir haben da eigentlich eine Wolke von Zeugen, wo ist dann das Problem? Warum rennen die Menschen uns dann nicht den Schaden nach? Warum sind die Menschen damals Jesus nicht den Schaden nachgerannt und geblieben? Sie sind ihm zwar nachgelaufen eine Zeit lang, aber irgendwann war der Punkt da, wo plötzlich die ganze Menge geschrien hat, kreuzige ihn. Das ist gekippt und auf einmal war die ganze Geschichte völlig anders. Warum ist das so? Luther schreibt in der Übersetzung 2017 im 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Oder die Hoffnung für alle übersetzt es, der Mensch kann mit seiner natürlichen Fähigkeit nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Also wir sehen ganz einfach, dass wir selber nicht ganz, eigentlich überhaupt nicht in der Lage sind, Gottes Wort zu begreifen, seine Zeugnisse zu verstehen. Und bevor wir tatsächlich Jesus begegnet sind, ihn angenommen haben, unser Leben ihm gegeben haben, in der Zeit, wo wir noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes in uns erfahren haben, waren viele und die meisten Dinge für uns unverständlich. Tatsächlich so, dass es das braucht, man könnte sagen, diese Inspiration, was heißt Inspiration? Spiritus, der Geist, dass der Geist uns ganz einfach aufschließt, um was es tatsächlich geht. Der Geist uns das aufschließt, das Zeugnis der Schriften aufschließt, wo wir plötzlich draufkommen, dass es hunderte von Hinweisen im Alten Testament bereits gibt, dass Jesus kommen wird, dass es einen geben wird, der die Macht Satans bricht, bereits in 1. Mose 3,15, dem Samen der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und die wohl beeindruckendste Stelle ist in Jesaja 53, wo wir im 5. Vers lesen: Aber er ist um unser Missetat willen verwundet, um unser Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hunderte Jahre zuvor hat Jesaja prophetisch das weitergegeben, was Jesus am Kreuz getan hat und wo wir jetzt schon wieder 2000 Jahre zurückschauen können. Und darum ist eigentlich die Frage, was ist mit den Menschen, die von Jesus nichts gehört haben? Manchmal, wenn man so mit Menschen redet, ist oft diese Frage da, na, was ist mit dem, der da im Urwald drinnen ist? Was ist denn mit dem, der das Neue Testament noch nie gehört hat? Zunächst ist wichtig, dass jeder, der die frohe Botschaft von Jesus hört, auch vor der Wahl gestellt ist, Jesus zu folgen oder nicht. Das heißt, der springende Punkt ist de facto mit dieser Frage wirklich, dass es eine Ablenkung ist, wenn einer sagt, was ist mit dem? Eigentlich sagt Jesus dazu, das geht uns nichts an. Das ist nicht mein Problem. Und doch, die Bibel sagt was dazu. Es gibt nämlich das Zeugnis der Schöpfung, wo in Römer 1,19 steht, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Ein krasses Wort, oder? Ein krasses Wort. Es ist tatsächlich interessant, dass da drinnen steht, wenn man sie mit Vernunft wahrnimmt, Gottes Werke könne das ersehen. Und wie geht es uns? Wie geht es uns mit der Vielfalt, die wir erleben können? Einer belebten Welt mit Tieren und Pflanzen, einer unbelebten Welt im Makrokosmos, in den Himmelsbeobachtungen, wo wir noch so große Teleskope aufschießen können und wir werden überwältigt von dem, was wir sehen. Im Mikrokosmos unter den Mikroskopen bis zum Elektronenmikroskop. In der Forschung, die immer mehr Forschungsbereiche aufzieht. Die Medizin ist inzwischen so segmentiert, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, von einem zum anderen zu schauen, und die Mediziner fürchten sich so zum Teil dann und sind rechtlich so eingeschränkt, dass der eine Arzt nicht mehr sagen darf, weil er nicht mehr diesem Fachgebiet angehört, etwas zu einer Diagnose von einem anderen Arzt. Also das wird alles immer segmentierter. Warum? Weil die Vielfalt so groß ist. Weil das, was Gott geschaffen hat, so unendlich kreativ ist. Und diese geniale Ordnung mit zuverlässigen Naturgesetzen und Naturkonstanten ist ein echter Wahnsinn. Ein echter Wahnsinn. Ein Schiff steht da, ist eine gewisse Tiefe eingesunken. Und dann könnte man sagen, eine Maus rennt über das Halteseil rauf und das Schiff sinkt genau um die Masse der Maus tief ein. Oder die Ladung, die man raufschafft, oder die Ladung, die man runternimmt. Es braucht keiner dem Schiff sagen, es geht rauf und es geht runter. Und das auf der ganzen Welt. Wenn das nicht so wäre, man muss das durchdenken, das Schiff im Hafen von Amsterdam hat dort diese Möglichkeit und es fährt jetzt nach Hongkong rüber. Und die Konstante wäre in Hongkong anders, dann würde es unterwegs absaufen. Das ist ganz einfach wunderbar, dass das auf die hundertste Kommastelle diese ganzen Werte immer stabil bleiben. Gewaltig. So haben wir ein inneres Empfangsgerät für die Herrlichkeit Gottes, wenn man etwas Bestimmtes wahrnimmt, einen Sonnenuntergang mit seinen Farben. Ein Blick von einem hohen Berg, ein tropischer Palmenstrand, eine Blumenwiese oder, was wir manchmal schon in unserer Mitte mit großer Freude wahrnehmen, ein neugeborenes Baby. Wunder Gottes, oder? Da geht uns das Herz auf und innen passiert was, da schlagt irgendwas an. Und im Menschen drinnen, könnte man sagen, ist kurzfristig das Zeugnis von Gottes Herrlichkeit als Resonanz spürbar. Und wir haben das Geschenk. Wir dürfen wissen, warum das so ist. Weil wir einen Gott haben, den wir kennen dürfen und der das gemacht hat. Ist das nicht herrlich? Amen. Ja, und doch wird Gott als Schöpfer abgelehnt. Wir sehen es drinnen in dem Text, der vorher schon war, dass es eben notwendig ist, dass man es durch den Heiligen Geist bekommt. Und Jesus fasst eigentlich in einem Bild den eigentlichen Grund für die Ablehnung zusammen. In Lukas 19,14 lesen wir: Seine Jünger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der springende Punkt eigentlich ist nicht, dass es nicht einsichtig wäre, dass es man nicht mit der Vernunft begreifbar ist allein. Natürlich, dass wir den Heiligen Geist brauchen, aber der natürliche und sündige Mensch will prinzipiell autonom sein. Er möchte das selber machen. Die Wurzel ist eben in unserer Natur drinnen, wo der kleine Spross neben noch Papa und Mama als drittes Wort dann Nein sagen kann und später gleich einmal selber machen. Und das ist ja gut auf der anderen Seite, ein Teil unseres Forscherdrangs, aber leider eben auch ein Teil der Rebellion des Menschen, dass er prinzipiell das einmal nicht will. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum der Herr mir die Gnade gegeben hat, dass ich es erkennen durfte. Gell? Also wir sind einmal, und das ist ganz wichtig, nichts besser als irgendwer anderer auch. Gell? Also das ist für mich immer wichtig zu wissen, dass dieses Geschenk, warum Gott sich mir offenbart hat, auch für mich nicht eingängig ist. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der Mensch will nicht, dass jener über ihn herrscht. Er will selber Gott sein. Und wir sehen das in allen Anstrengungen der Menschheit, bis zu den hohen Türmen in Dubai, bis zu den riesigen Dingen, die wir immer wieder an Konstruktionen erleben, dass der Mensch ganz einfach über sich hinaus wachsen will, Gott gleich sein will oder selber Gott. Und so bin ich am Punkt 6, der das persönliche Zeugnis und unser persönliches Zeugnis und den Heiligen Geist betrifft, wo in Römer 8, 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist wohl das Gewaltigste, was wir als Menschen haben können, dass Gottes Geist uns bestätigt, dass ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Dass das was ist, was man nicht durch Argumente wegdiskutieren kann, sondern wo Gottes Geist zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben mich berührt hat, mich angesprochen hat und wir das untereinander jetzt auch austauschen können, und das ist ja oft so nett, wenn wir uns so im unsere Berichte, unsere Lebensberichte, unsere Zeugnisse hören. Wie hast du Gott erlebt? Wie ist Gott dir zum ersten Mal begegnet? Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie hat er dich angesprochen? Wie hat die Bibel plötzlich zu mir gesprochen? Wie hat er durch die Predigt zu mir gesprochen? Und wie punktgenau? Wie punktgenau? Ich kann mich erinnern, ich bin als junger Gläubiger vielleicht so nach einem Vierteljahr vorne in der ersten Reihe gesessen, in der Bruckmanngasse drüben, und habe so runtergeschaut über mich und habe, während die Predigt gelaufen ist, habe ich so ein bisschen Inventur gemacht. In der Inventur habe ich festgestellt, die Inventur ist negativ für mich ausgelaufen. Nicht? Naja, habe ich mich dann entschuldigt, habe mir gedacht, naja, es ist klar, ich bin ein junger Gläubiger und da fehlt halt noch einiges und so weiter. Nicht? Dann fängt der Prediger plötzlich an, der Fritz, und sagt, du brauchst nicht sagen, du weißt so wenig und du hast es nicht. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst dich nicht ausreden. Zusammengefasst. Und nachher hat er gesagt, entschuldigt jetzt, ich hab den Eindruck gehabt, ich muss das jetzt sagen, aber ich bin ein bisschen abgekommen, ich muss jetzt weiterreden. Ich bin da drinnen gesessen und habe mich ertappt gefühlt, wie ein anderer Kamerad, dem ist es in einer Kirche passiert, nicht? Der sitzt da drinnen, mein technischer Offizier hat mir erzählt, und da sagt der Pfarrer plötzlich von vorn, und da gibt es Leute, die denken nur an die schnellen Autos. Er hat gesagt, er ist auf einmal drinnen gesessen, wie erwischt, hat nach links und nach rechts geschaut und hat gedacht, jetzt schauen mich alle an, weil Gott kann das tun. Er hat auf einmal gewusst, dass er gemeint ist. Wir haben dann einige Zeit noch darüber geredet, wie Gott reden kann. Gell? Der Heilige Geist bezeugt Gottes Wort und wirkt in den Herzen der Zuhörer. Wir haben tatsächlich, wenn wir erzählen, was wir Gott erlebt haben, unseren Vertreter, unseren Anwalt, der mit uns dabei ist. Du bist jetzt nicht allein, wenn du jemanden von Jesus erzählst, sondern da geht dann der Heilige Geist mit, während er nach Hause geht, während er im Bett legt, während er schläft, während er aufmacht, und dann auf einmal ist er auf einmal. Also das, was jetzt der Markus gesagt hat, das ist eigenartig. Also das, irgendwie stimmt das, gell? 2 Jahre später, vielleicht auch noch, gell? Wir haben den Heiligen Geist mit uns dabei. Er wirkt immer zusammen. Er ist derjenige, der das Wort Gottes aufschließt und der mit uns dabei ist. Und das macht uns eigentlich Appetit oder soll Appetit machen, uns selber immer wieder, aber anderen auch, die uns hören, Gottes Wort ganz einfach praktisch auszuprobieren. Erfahre selbst, wie Jesus dir begegnen kann. Johannes 17 sagt, wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Gottes Wort zum Ausprobieren. Das gilt für seine Verheißungen, bitte, so werdet ihr empfangen. Suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Gott verspricht und du kannst ausprobieren und kannst sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, ich werde mir das jetzt anschauen, wie du das tust. Er hat gesagt, ich möchte, dass du inne wirst und es erlebst. Und so darf ich zum Schluss kommen und zusammenfassen. Jünger als Zeugen aus der Kraft des Heiligen Geistes, wir sehen, unsere Berufung ist, schlussendlich Jünger zu sein und in der Kraft des Heiligen Geistes ganz einfach auch von Jesus zu berichten. Wir haben das Zeugnis des Vaters, wo Menschen das persönlich erfahren haben und uns das weitergegeben haben. Und das sind treue Zeugen gewesen. Wir sehen aus ihrem ganzen Lebenswandel in der Bibel berichtet, genauso wie in der Präzision der Darstellung, dass sie treue Zeugen sind. Der Vater hat damals Zeugnis gegeben. Jesus hat damals Zeugnis gegeben, worüber wieder die Zeugen, die Jünger berichtet haben. Wir haben das Zeugnis der Schriften, wo wir reinschauen können und ganz einfach von Anfang bis zum Ende in sich schlüssig festgestellt haben, dass da Zeugnisse drinnen sind, die von Jesus, aber von unserem Leben auch berichten, die von deinem Leben berichten. Wir haben das Zeugnis der Schöpfung, an dem wir uns erfreuen können. Und wenn ich ausgehe und wenn ich manchmal in der Früh mit dem Auto so fahre, wurscht in welcher Jahreszeit, ob es im Frühjahr so frisch grünt, ob im Herbst so bunt wird, Es ist ganz einfach, wo wir Gott preisen können und sagen, wow, Gott, das hast du cool gemacht. Und wir haben unser persönliches Zeugnis in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Dein Zeugnis ist einzigartig. Es gibt kein Zeugnis von einem anderen, das mit deinem vergleichbar ist. Das ist was, was dir ausmacht und heute ermutigt uns Jesus auch wieder, dort weiterzumachen, aber vor allem auch, er ruft uns zu, komm zu mir, ich will dir zum ersten Mal oder wieder neu begegnen. Er lädt dich und mich ein. Amen. Amen. Ja, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast, den du von Ewigkeit her gekannt hast, Herr. Es ist so wunderbar, dass du uns in deine Familie hineingestellt hast, dass wir gemeinsam miteinander dir dienen dürfen, aneinander lernen dürfen. Wir danken dir für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Zeugen und jedes einzelnen Zeugnisses, Herr. Als deine Botschafter und Berichterstatter hast du uns eingesetzt, Herr. Und hast uns versprochen, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du uns den Tröster gibst, den Heiligen Geist, der mit uns ist, der uns an das erinnert, was du gesagt hast, auf allem, der uns immer wieder erinnert, dass wir deine Kinder sind. Amen.